zu mir sagte hier eine bedeutende Person am BZB, ja, sie sind ja viel zu berühmt. Damit konnte ich ganz schwer umgehen.
Na, und dann gibt es natürlich so eine Vermutung, okay, die war Abgeordnete, war Senatorin, die kann vielleicht gar nichts selber machen. Und ja.
Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almdinger und Katja Kipping.
Jutta, als du noch in dem Büro hier der WZB-Präsidentin residiert hast, da habe ich dich besucht. Ich kam gerade vom Schwimmtraining und war gerade in so einer Situation, wo ich mich neu umgeguckt habe und wollte mal ein bisschen deine Meinung hören. Und dann kamen wir aber gar nicht dazu, über irgendwie die Wissenschaft zu reden, weil wir sprachen erstens übers Schwimmen und welche Atemzüge aller Dreieratmung oder Zweieratmung und so weiter. Und ehe ich mich versah, warst du mitten in der Planung eines Podcastes.
Naja, es war für mich ein bisschen befremdlich, dass jetzt du kommst. Wir hatten ja schon vorher zusammengearbeitet, eine Studie über Sabbaticals gemacht, haben dann auch in dem großen A300, unserem Festsaal quasi, diskutiert. Es war knallvoll damals, es war eine Freude und haben das vorgestellt. Und dann kommst du und fragst mich zu einem Zeitpunkt, wo ich ja auch gerade also einen vollständigen Wandel habe und ja jetzt keine diese Net, natürlich habe ich viele Netzwerke, aber dann dachte ich ja, was, also dazu kann ich jetzt ja relativ wenig sagen. Ich kann jetzt sagen, also ich habe jetzt einen Job, Katja, oder so etwas. Ich wäre ja froh, wenn ich selbst einen Job gehabt hätte. Insofern lag das eigentlich nahe zu überlegen, ja, wenn du was suchst und ich suche was, warum schließen wir uns da nicht zusammen und machen was zusammen? Und da ich schon immer eher Lebensverlaufsforscherin bin, dachte ich, naja, also die hat jetzt da gerade wirklich was durchgemacht. Das kannst du uns dann gleich erzählen. Ich werde da jetzt was durchmachen. Und das ist ja jetzt nicht nur Katja Kipping, die so eine Erfahrung gemacht hat. Und es ist nicht nur Jutta Almendinger, die so eine Erfahrung macht, sondern diese Erfahrungen stehen ja für ganz viele Leute. Und wir können denen ja schon, wir wollen jetzt ja so kein Erziehungslehrbuch oder so etwas schreiben, aber so ein paar Tipps geben, ja, wie das dann so ist, ja, und wie man da durchgekommen ist, wie man sich wieder Hoffnung gemacht hat und nicht klein beigegeben hat und sagte, naja, jetzt habe ich da noch so auslaufende Diäten oder so etwas und ich, naja, ich habe ja meine Pension, also eigentlich sind wir noch privilegiert im Vergleich zu vielen anderen. Das hat mich schon interessiert.
Ja, und es ist ja, ne, wenn so ein Kapitel endet, dann ist ja bisher auf einmal eine Situation, wo ganz viel offen ist. Und diese Offenheit, das ist ja so wie weiße Seiten. Das ist was ganz Tolles. Du kannst losschreiben. Hat es auch ein bisschen manchmal bedrohlich, ne? Weil man weiß ja nicht, was steht dann am Ende da geschrieben. Und es ist ja gar nicht irgendwie so die materielle Sorge, die so groß ist, sondern es ist natürlich die Frage, okay, was kommt jetzt als nächstes? Und für mich war das immer so einerseits ganz spannend, aber es hat auch ein unglaublich was Verheißungsvolles, so ein neues Kapitel zu beginnen.
Naja, ob du jetzt da damals so verheißungsvoll geklungen hast, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich an diese Szene, wo du sagtest, ja, natürlich gibt es für Senatorinnen so Übergangszahlungen, aber weißt du, ich bin aus dem Osten, ich bin es gewöhnt, wirklich nicht von Transfers zu leben, sondern durch meine eigene Arbeit. Und da dachte ich, ratter, 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 wie viel verdient man denn als Schwimmlehrer? Das ist ja auch überhaupt nicht das deutsche Sozialstaatsprinzip, ja, dass man sozusagen statuserhaltend ist. Also bei mir ratterte es ganz schön im Kopf, auch wenn du das vielleicht gar nicht gesehen hast. Und da das mir dann so als ein potenzieller Unterschied zwischen Ost und West vorkam, dachte ich, na, das ist ja praktisch, ja, so viel jünger. Osten, andere Partei, Vielfalt macht klug, ja, und das fand ich dann, ich war ganz beseelt, ehrlicherweise, von dieser Funktion.
Ich bin danach aufs Fahrrad gestiegen und habe gleich im Kopf das Konzept dazu geschrieben.
Das weiß ich noch gut, kaum warst du zu Hause, wenige Minuten später, ich hatte schon jemand anders im Zimmer, kam dann, ha, ich habe mir da schon das und das ausgedacht und wir können ja dann am Anfang, wolltest du so ein Hack machen, wo du uns Breispiele beibringen wolltest und mir auch. Und ich wollte das dann auch tun, wie man jetzt eine Rollwende macht oder in welche Richtung man atmet.
Rollwende ist ein ganz heikles Thema. Bin ich bis heute nicht gut damit warm geworden.
Nicht richtig drauf. Ich kann auch nicht nach allen drei. Ich kann jetzt Kraul schwimmen, aber verschwimme mich immer und schwimme im Kreis. Also es geht tatsächlich um den Sprung in unbekannte Welten, wobei unbekannte Welten bei uns beiden jetzt was mit dem Beruf zu tun hatte. Aber bei anderen hat es ja mit der Krankheit was zu tun. Bei uns war es auch nicht die Unzufriedenheit mit dem, was wir gemacht haben. Aber bei manchen, die haben schon realisiert, sie sind eigentlich nicht glücklich in dem, was sie tun. Oder es war ein plötzlicher Erfolg, wo man gar nicht damit gerechnet hatte und dann dachte, ja, dann mache ich das doch. Oder es war schlichtweg das Alter, wie bei mir.
Ja, und was ich total tröstlich finde zu sehen, dass irgendwie man damit, dass man mit einem Umbruch zu tun hat, gar nicht alleine ist, sondern in allen möglichen Situationen haben Leute was damit zu tun. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass wir da reden konnten.
Wobei ich jetzt auch sage, wir ziehen ja diese Leute nicht aus, wenn wir mit ihnen sprechen. Ja, wir sagen ja immer, also was war denn jetzt eigentlich für Sie der Sprung? Natürlich laden wir ein, weil wir so Vorstellungen haben, was da so eine Knacksituation ist. Aber viele geben uns dann auch ganz andere Antworten. Und das ist fein. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir haben das genug dargestellt, wie wir zusammengefunden haben. Sag mir doch einfach mal, was du so machst, gemacht hast und was du als deinen Sprung in ein neues Leben definieren würdest.
Also ich habe 25 Jahre in der Partei- und Berufspolitik hinter mir gehabt, war ungefähr ein Jahr Senatorin in Berlin und habe immer gesagt, das ist das stressigste Kapitel in meinem ganzen politischen Leben und zugleich das allerschönste, weil es ein großartiges Team war und wir so viel gerockt haben und so Krisen meistern mussten. Und dann, und das war so das erste Mal, wo mir klar geworden ist, es kann sein, dass du springen musst. Ich hatte mich mal eine Mittagszeit freigeschwommen, war mit meiner Tochter neue Spitzenschuhe kaufen und höre währenddessen die Nachricht oder sehe das auf meinem Handy, das Verfassungsgericht in Berlin verhandelt und wahrscheinlich wird es sozusagen Neuwahlen geben.
Spitzenschuhen deiner Tochter.
Ja, genau, die war Spitzenschuhen. Und ich war sozusagen ab in einer Überspruchshandlung. Also seit Jahren bin ich immer um diese Tanzschuhe, die da mit goldenen Riemchen sind, drum herumgeschlichen, habe mich immer dagegen entschieden. Und in dieser Situation habe ich gedacht, an diesem Tag muss noch was anderes passieren, als diese Nachricht zu verdauen. Und hab mir dann erstmal ein ordentliches Paar Tanzschuhe gekauft.
Ach, nicht nur deiner Tochter, sondern du hast dann
so ist jetzt auch die Tochter, Zeit,
Mutter. Genau. Das finde ich. Also, ich hatte auch mal Spitzenschuhe, deshalb sind meine Zehen so krumm. Vielleicht wäre es gar nicht gut gewesen, ihr Spitzenschuhe zu kaufen.
Also ich habe mir ordentliche Tanzschuhe für Standardtänzer gekauft. Ja, nicht das Ballett, das wird mit mir nichts mehr. Aber zurück. Und dann begann natürlich viele Monate, wo wir noch ganz, ganz viel machen mussten, wo auch mein erstes Anliegen war natürlich, ich hatte ja Mitarbeitende geholt ins Team, die wussten schon, dass das endlich ist, dass das nur für 4-5 Jahre ist, dass das jetzt womöglich schon nach einem Jahr zu Ende ist, wussten die nicht. Und da war es mir natürlich wichtig, es sind ganz tolle Leute gewesen, ja, auch da zur Seite zu stehen, dass die einen Job haben. Und dann weiß ich noch, der letzte Freitag im April war auch mein letzter Arbeitstag, dann bin ich ins lange erste Maiwochenende gefahren. Und der
Tag der Arbeit passt ja.
Ja, genau. Und am ersten Wochentag danach war irgendwann Mittag und normalerweise hatte ich so bis Mittag gefühlt irgendwie 5 Großprojekte erledigt und Sachen vom Schreibtisch bekommen und dort hatte ich irgendwie nur einen Arbeitstermin wahrgenommen und war auf einmal unzufrieden mit mir und habe dann entschieden, du musst jetzt einen Schalter umlegen. Du machst jetzt mal was anderes als sonst. Du fährst nicht durch die Stadt so schnell wie möglich, sondern so schön wie möglich und habe mich im Doppelstockbus oben hingesetzt und dabei auf Berlin geschaut. Und glaube, dieses Schalter umlegen, einmal zu sagen, okay, gönn dir jetzt mal ein paar Tage, um runterzukommen und ein anderes Tempo anzugewöhnen, das war super wichtig. Und sag mal, wie war das bei dir? Weil ich habe jetzt so von einem Moment der Entschleunigung bei mir gesprochen. Wenn ich dich jetzt so erlebe, meine Liebe, nachdem ja sich was verändert hat, da merke ich jetzt noch nicht so viel von Entschleunigung.
Naja, sagen wir mal so, je älter man ist, desto mehr, wenn du mich jetzt fragst, was war mein Sprung, dann habe ich in der Tat damals, als du mich besucht hast, gesagt, ja, also das ist jetzt der Übergang in ein für mich vollständig weiterlaufendes Leben, ja, weil meine ganzen Gremien sind ja weitergelaufen, der Ethikrat ist weitergelaufen, ich wusste, dass der Wissenschaftsrat wieder anfängt, ich habe weiter die Universitätsberatungen davor genommen, ob das jetzt Wien oder Oxford war oder die neue Universität in Nürnberg. Also für mich war das eigentlich eine Phase absoluter Kontinuität, die aber dadurch durchbrochen wurde, dass ich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr hatte, dass ich mich von meinem Fahrer emanzipieren musste und dass ich feststellte, meine Gott, Jutta, du hast ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Seit 1992 spätestens, das war mein erster Job in München, hast du unglaublich viele Leute gehabt, die alles für dich machten. Du musstest nur die Vorderbühne betreten und reden. Aber die ganzen Unterlagen und so die Hintergrundinformationen, die wurden dir gegeben, die Reisen wurden geplant, ja, du wurdest hingefahren. Und dieser Crash auf der einen Seite ja eines vollständig veränderten Umfeldes, aber auf der anderen Seite einer subjektiv wahrgenommenen Kontinuität und dann als drittes, und das hat mich am meisten beschäftigt, die Defensive, in der ich plötzlich war, dass alle sagten, ja, wieso arbeiten Sie denn noch? Also wir freuen uns doch auf den Ruhestand. Und ich dachte, ja, wieso soll ich mich denn jetzt verteidigen müssen? Es hat sich doch eigentlich gar nichts verändert. Ich bin einen Tag älter geworden und
Und das Energielevel scheint ja nicht niedriger geworden zu sein bei dir, ganz im Gegenteil.
Ja, aber was ich jetzt damit sagen wollte, ja, damals hat mich das sehr beschäftigt. Ja, mittlerweile ist es ein halbes Jahr her und ich weiß jetzt, wie man mit den Öffentlichen fährt. Ich kenne dieses wunderbare Gefühl, im Bus oben zu sitzen und den Leuten zu lauschen und so weiter. Wirklich wieder so sociological imagination, ja, wie man so schön sagt, durch das Studium dieser Leute da zu erfahren. Aber ich würde, glaube ich, heute sagen, dass ganz andere Dinge in meinem Leben entscheidend waren. Also ob das jetzt der frühe Tod meines Vaters war oder ich war ja selbst mal sehr lange krank oder ob es der Wechsel war von Schwabing und dieser wunderbaren Villa Kunderbund, wo ich neben Ulrich Beck saß, zu der Bundesagentur für Arbeit, wo das Leben ganz anders zischte. Also insofern,
es gab einige Sprünge
ist das
davor.
Ja immer ja, also das muss man ja auch, wenn wir dann später mit vielen, vielen anderen Leuten sprechen, muss man ja auch immer überlegen, zu welchem Zeitpunkt stellt man eigentlich diese Fragen und ist das etwas, was jetzt halt aktualisiert wird, weil es gerade das Jüngste war? Oder wenn man dann so einen Metablick auf ein ganzes Leben als alte, weiße Frau legt, ob man da nicht sagen würde, naja, also andere Dinge
also
waren
doch
entscheidend.
Also bis dahin ist es ja nach einer Weile, ich fand spannend, was du erzählt hast von diesen Einzelheiten im Alltag.
Wieso? Also das stimmt ja gar nicht. Ich bin jetzt 68, werde demnächst 69. Das ist in allen statistischen Definitionen alt und es ist tatsächlich das Pendant zu einem alten weißen Mann. Ich weiß auch nicht, warum sich alte weiße Frauen das so viel mehr unterscheiden. Ach, ich weiß es eigentlich
schon.
Sagt
die Frau, die bei unserem Covershooting ständig ins Wasser gesprungen ist. Das sei hier noch erwähnt.
Das ist ja die andere Frage, die ich glaube, die alte weiße Frauen, das bezieht sich wirklich auf die Weisheit dieser Frauen, weil sie ja schon in vielem ganz andere Rahmenbedingungen hatten als die jungen Frauen heute.
Aber siehst du dich schon so, dass du jetzt darauf zurückschaust?
Also ich sehe schon, dass man immer meinen Worten lauscht, wenn ich sage, also meine Mutter, die hat ja meinen Daddy noch fragen müssen, ob sie überhaupt erwerbstätig sein durfte oder ich war da und da und da die erste Frau. Also ja, an solchen Lebensgeschichten kann man ja schon zeigen, ihr Jungen, hat sich ja schon was geändert. Ja, das Glas ist vielleicht halb voll und nicht halb leer. Und ja, wenn ich so große Auftritte habe und diese ganzen jungen Leute, und ich finde das ein hochgradiges Privileg, dass ich von den Jungen immer noch ernst genommen werde, dann wird es einem deutlich. Nicht unangenehm deutlich, aber es wird deutlich. Also das Alter ist schon ein sehr definierendes Merkmal der Wahrnehmung.
Du hast von den Kleinigkeiten erzählt, auf die man sich dann einstellen muss, wenn du auf einmal was ändert.
Ich finde es keine Kleinigkeiten. Ich finde das mega Umbrüche. Ich kann halb so viele Termine wahrnehmen. Das macht man sich ja überhaupt nicht klar. Ich rede mit Leuten im Bus und in der S-Bahn und sitze nicht mehr hinten drin und lese Papiere. Das ganze Leben ist wesentlich interaktiver geworden. Und außerdem ist es heimatloser geworden. Weil sonst hatte ich ja immer noch das WZB als meine Homestation. Ja, und jetzt habe ich diese unterschiedlichen Gremien, der Ethikrat, der tickt so viel anders. Ja, das ist so richtig demokratisch. Man ist per Du, man schätzt sich als jetzt beispielsweise der Wissenschaftsrat, wo man auch als wissenschaftliche Kommission so einen Zusammenhalt hat. Aber dann trifft man auf die Politiker, ja, dann hat man diese Seitenwechsel oder in Niedersachsen, wo ich die wissenschaftliche Kommission leite, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und ich hoffe ja, dass mich das fit hält, weil diese Kulturen und die Strukturen und diese ganzen unterschiedlichen Namen und wie man da ganz unterschiedlich hinkommt, ja doch ganz schön für mein Gehirnchen ist.
Für mich war eine der größten Herausforderungen, einen zeitgemäßen Lebenslauf zu erstellen, weil ich ja ständig sozusagen gearbeitet habe. Aber ich hatte das letzte Mal so eine ganz offizielle klassische Bewerbung mit 18 geschrieben, als ich mich fürs freiwillige soziale Jahr beworben habe. Und danach ging das bei mir immer nahtlos von einer Sache zur nächsten. Und dann hältst du eher so Vorstellungsreden und musst gewählt werden.
Hast oder du
musst
dich einen Wahlkampf nie machen.
Nee, du, das ist ja, ich habe ja immer kandidiert und bin dann gewählt worden. Und da machst du ja aber nicht so einen klassischen CV, sondern da stellst du deine Vorstellung vor und so weiter. Wie gesagt, am Ende des Abis fürs FSJ, damals gab es echt noch andere Computerbearbeitungsprogramme und die Computer waren so riesen Kisten, auf denen man gearbeitet hat.
Frau, ich hatte da also noch so gelöchertes Papier und mein, ich weiß, diese Dissertation, die ich schrieb, die konnte ich kaum tragen. Also der Laptop, der wog genau 21 Kilo, das war unerträglich, ja.
Naja, auf jeden Fall. Ich musste dann, nachdem bei mir der Umbruch anstand, erstmal einen schönen Lebenslauf basteln. Der sollte ja auch ein bisschen nach was aussehen, State of the Art und so. Da habe ich schon einen Tag ganz schön geschwitzt vom Rechner und mir das angeeignet. Und dann war so eine Situation, wo ich halt echt geguckt habe, was machst du? Und für mich war halt wirklich klar, ich habe das alles gerne gemacht mit der Parteipolitik. Aber vielleicht will mir das Schicksal was sagen, dass das jetzt vorbei ist und dass man das nicht bis zum Ende.
Ja, so doch, ich hatte dann Schicksal was sagen.
Das fand ich dann irgendwie so, weißt du, ich bin ja reingegangen und habe gedacht, ich mache das ein paar Jahre und dann werde ich Professorin oder wollte noch Verkehrswissenschaften studieren oder. Und dann war es aber so, ich war drin, habe das gerne gemacht, habe es, glaube ich, auch gut gemacht und dann gab es nie so einen richtigen Exit. Der erste Exit war, als ich dann nicht mehr Vorsitzende war. Und dann war halt dieses so, und es war halt mal zu einem Zeitpunkt, hat es aufgehört, wo alle noch traurig waren, dass man es nicht mehr ist. Das fand ich so ganz tröstlich.
Wie ist denn eigentlich, wenn ich eine private Frage stellen darf, aber das liegt daran, dass ich ihn gut, also was heißt gut, dass ich ihn etwas kenne. Wie ist es denn mit deinem Mann gegangen, wenn er immer in dem Partnerprogramm war? Und das weiß ich, dass er in dem Partnerprogramm war, weil wir ja beide bei der Queen Elizabeth eingeladen waren. Unvergesslich. Und du saßt an dem Tisch und dein Mann saß direkt neben mir und als ich ihn dann fragte, ja, es tut mir wirklich leid, ich kann es jetzt gar nicht einordnen, wer sind Sie denn? Dann stellte er sich vor als der Mann von Katja Kipping. Nee, also und dann sagte ich, dann haben Sie ein cooles Leben. Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, wie gehen Sie eigentlich damit um, immer als Partner zu fungieren?
Er ist ja vor allen Dingen selber Wissenschaftler und wir haben ja ganz, ganz viel gemeinsam als Politikwissenschaftler. Du hast ihn echt bei einem der wenigen Ausnahmen, wo er in so einer Situation war, erlebt. Vor allen Dingen das Verrückte war, wir hatten uns das nicht durchgedacht. Ich bin ja Parteivorsitzende geworden, da war meine Tochter 7 Monate alt und wir hatten so einen 6-stündigen Stillmodus, ja. Also es war eine echte komplizierte Situation.
Ach, das finde ich nicht, dass du sagst, wir hatten. Beziehst du das auf deine Tochter und dich?
Ja, aber auch auf die Familie, weil es musste organisiert werden, dass sie dann so. Und am Anfang war es sogar so, als ich wieder im Bundestag angefangen habe zu arbeiten, da habe ich einen Ausschuss geleitet. Die Ausschusssitzung ging immer 3,5 Stunden. Meine Tochter war aber bis dahin erst bei 3 Stunden. Das heißt, die letzte halbe Stunde wurde ganz schön geschrien bei mir im Büro. Und es gab dann immer Babysitterin oder halt mein Mann, der das Kind beruhigen musste, bis dann die Sitzung. Also die letzte halbe Stunde kam mir immer etwas lang vor. Aber zurück zu der Situation, wo er war. Wie gesagt, das war so eine Sondersituation. Es gab dann diese Einladung und wir hatten uns gedacht, Mensch, das ist doch jetzt mal ein Anlass, wo wir uns zusammen einen schönen Abend machen und dann gehen wir an so einen Tisch. Und dann wussten wir aber nicht, dass das nach Protokoll ist und dass wir unterschiedlichen Tischen zugeteilt wurden und wir an diesem Abend uns vielleicht mal 5 Minuten von der Ferne zugewunken haben.
Ja,
ich meine, er hatte dann natürlich eine gute Gesprächspartnerin mit dir, aber es kam halt ganz anders, als es war. Aber Familie ist interessant, weil mir war es ja immer wichtig, da auch irgendwie Leute, junge Frauen, junge Mütter zu ermutigen, dass man also in Führungspositionen gehen kann und trotzdem für das Kind da ist, und habe auch gesagt, es muss sich irgendwas verändern. Und trotzdem war es natürlich so, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich reicht die Zeit nie für alles, was man möchte. Und dann auf einmal war ich ja häufiger zu Hause, hatte zwar trotzdem viel zu tun, aber mehr zu Hause. Und ich merkte bei meiner Tochter, die auf einmal so, die war ja dann schon so fast Teenager, auf einmal das so ratterte. Und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis. Aber die Vorstellung, dass Mama jetzt jeden Tag zu Hause ist und arbeitet.
Das war echt zu viel, oder?
Nee, die fing dann an und sagte, du, willst du nicht irgendwie Coach werden? Oder da vorne in dem Café, da suchen die doch auch. Also die wollte halt einfach, wenn sie aus der Schule nach Hause kommt, die hatte sich beschwert, als ich Senatorin wurde, weil sie, bist du nicht oft genug zu Hause. Aber dann die Vorstellung, jeden Tag zu Hause zu sein, fand sie auch ein bisschen befremdlich. Ja. Bin dann trotzdem nicht Coach geworden und habe auch nicht im Coffeeshop angefangen, sondern habe erst mal kraulen gelernt und bin Rettungsschwimmerin geworden.
Das war bei mir ganz anders, als mein Vater plötzlich und also wirklich vollständig unerwartet auf dem Weg nach Libyen im Flugzeug starb, war ja meine Mutter, die aufgehört hatte zu arbeiten. Der mittellos, das kann man schon so sagen, weil er vieles gemacht hat, indem er seine Rente hat auszahlen lassen, was man ja heute Gott sei Dank nicht mehr darf. Und die private Rente, die war noch nicht so in Kraft. Also es war wirklich so, dass meine Mutter mehr oder weniger sofort ihr Studium zu Ende führen musste, welches sie natürlich auch wegen mir aufgab. Und ich ja wieder zurückziehen musste und dachte, oh, jetzt ist die ganze Zeit weg und ich muss die ganze Zeit für meine deutlich jüngeren Geschwister da sorgen und kochen. Und das war wirklich bewusstseinserweiternd, weil ich dachte, in so eine Situation begebe ich mich ja nie, dass ich wegen eines Mannes ja also alles stehen lasse und mich in so eine mega riskante Situation bringe. Also sie war Gott sei Dank ja sehr gut ausgebildet und hat dann auch sehr schnell einen gut bezahlten Job gekriegt. Aber ansonsten wäre das wirklich mit so einem familiären Konkurs da ausgegangen.
Das hat dann auch ein bisschen was geprägt, ne?
Bei das hat bei mir extrem viel geprägt.
Und auch das WZB, oder? Ist ja sehr bekannt dafür.
Ja, aber es war interessant, fand ich jetzt so das absolute Gegenteil, ja, dass deine Tochter sagt, ja Mama, warum bist du denn da? Also jetzt bin ich es doch gewöhnt, auch mal ein paar Stunden da einfach auszuhängen. Und ich sagte, ja Mutter, also warum bist du denn nicht da? Und auch mein Bruder, der ist 10 Jahre jünger als ich, der hat wirklich seine Mutter vermisst, weil halt die Grundfeste ganz anders gelegt waren. Und diese Mütter, ja, tatsächlich, also die wurden, meine Geschwister, die wurden rumgefahren zu ihren unterschiedlichen, ob es Kanufahren war oder Judo oder sonst irgendwas. Also wir waren so richtig, unsere Mutter, die war ja so die Fahrdienstleiterin, die Organisatorin von allem. Das sind ja heute noch Mütter insbesondere, obwohl sie nicht alles in Personalunion noch auszuführen haben, manchmal.
Wie bezeichnest du eigentlich deinen Sprung, sagst du? Ins Ende der Arbeit beim WZB, Sprung in die Rentenzeit, irgendwie finde ich, das passt alles nicht so richtig zu dir, die Begriffe. Wie bezeichnest du es selber?
Also erstens kann man ja mit diesem Sprung in die Rentenzeit, das ist ja alleine schon ein sehr kompliziertes Thema, was an der Berliner Regelung liegt, dass man im Alter von 65 aufzuhören hat, was mir gar nicht klar war. Also eigentlich kenne ich mich ja ein bisschen aus, was Renten und Pensionen betrifft, und dachte, na ja, diese Umstellung auf 67, natürlich muss ich nicht ganz bis 67 oder darf ich nicht ganz bis 67 arbeiten. Aber so 66 plus, ich glaube, in meinem Jahrgang sind das dann noch 6 Monate oder so etwas, so dass ich also wirklich vollständig überrascht war, als ich plötzlich ein Schreiben bekam mit dem Hinweis, dass ich es versäumt hätte, meine Pensionsbezüge zu beantragen. Und dass es doch jetzt mal Zeit werden würde. Und dann sage ich ja, also man sagt ja eigentlich zu Berlin, dass es so ein bisschen langsam ist. Aber das ist jetzt ja überschnell. Also ich bin ja noch nicht mal 65 und dann wurde mir, ich bin ja noch nicht mal 66. Und dann wurde mir gesagt, nein, also in Berlin ist das also wirklich eine harte Grenze für Professoren mit 65. Und wenn, dann muss ich also wirklich eine Ausnahme sein. Und es muss triftige Gründe geben dahingehend, dass ich unentbehrlich bin. Und das war dann schon heftig für mich. Also dann, ja, Also zur Uni zu gehen, zu Humboldt und hier am WZB zu sagen, ich brauche jetzt eine Unentbehrlichkeitsbescheinigung, dass ich meine normale Amtszeit, weil mein Vertrag am WZB ging ja viel länger. Ja, das wurde mir dann von 3 Personen bestätigt, vom BMBF damals und von der Administrativen. Und dann war dann noch jemand von der Leitungsebene dabei, dann hatte ich dieses Schreiben. Und das wurde dann sozusagen akzeptiert. Das ist unklar gewesen. Also das heißt, dass man bis heute eigentlich viel mehr Transparenz noch braucht. Man hat da große Fortschritte gemacht. Dann war mir ganz unklar, wie hoch denn diese Pension ausfallen würde, weil diese flexiblen Gehaltsanteile ja unterschiedlich hohe gehaltsfähig sind. Dann habe ich ja, bevor ich Professorin wurde, ein bisschen auch noch in Angestelltenpositionen gearbeitet und dann wusste ich nicht, ob das einfach eine Addition ist und so weiter und so fort. Also man war da schon mit diesem erstmal Management beschäftigt. Also es kamen ganz viele Fragen. Auf der persönlichen Ebene konnte ich das, auf einer gesellschaftlichen Ebene fand ich das anmaßend und anmachend und es hat mich wirklich geärgert, weil die Leute irgendwie alle davon ausgegangen sind, dass ich von heute auf morgen mein Zeug wegräume und auf Weltreise gehe oder meine Enkelkinder, das waren immer so die 2 Hauptdinge. Und wenn ich dann sage, ich habe ja noch gar keine Enkelkinder, dann wird mir gesagt, ja, dann machen Sie doch mal Ihrem Sohn und seiner Freundin dann ein bisschen ja Beine. Dann sage ich, also das ist das Letzte. So, das waren diese...
Auch nicht so hilfreich, wenn die Schwiegermutter sich einmischt, würde ich sagen, also, solche Sachen. Aber sag mal, du... Also das ist ja eigentlich absurd, weil ich meine, wir wissen ja aus dem Leistungssport und wer mit so einer Leidenschaft wie du jetzt irgendwie Wissenschaft und Wissenschaftspolitik macht und dann soll man von heute auf morgen aufhören. Das ist ja wie, wenn du ein Olympiasportler sagst so und jetzt hörst du mal auf, Sport zu machen.
Ja, aber das zeigt ja viel von der deutschen Denke. Ja, also ich war ja in den USA zum Studium und ich wurde ja unterrichtet von Personen, die 80 waren. Also David Reisman war noch älter, Daniel Burl war, also ich hatte das ja so überhaupt nicht. In den USA gibt es keine harten Altersgrenzen. Ich fand es extrem befruchtend, dass so alt und jung zusammengearbeitet haben. Das fand ich super. Und hier so, erstens, man ist doch froh, wenn die Erwerbstätigkeit zu Ende ist. Also ja, diese Erwerbstätigkeit als was Belastendes anzusehen. Ich habe immer extrem gerne gearbeitet.
Das sagt aber auch so viel, wie auf Arbeit geschaut wird, ja, dass man hoffen muss, wenn es vorbei ist.
Es ist ein Abbild der deutschen Gesellschaft, die Arbeit als etwas Belastendes empfindet und eigentlich nicht drehen kann, dass Arbeit auch was Erfüllendes sein kann. Ja, und es gibt ja, ich arbeite jetzt so ein bisschen an diesen Altersgrenzen. Das finde ich auch interessant, mal zu schauen, warum können Notare nur bis 70 arbeiten. Die Altersgrenzen sind ja unterschiedlich. Und dann wird gesagt, na ja, einerseits verstopfen sie dem Nachwuchs diese Positionen, auf der anderen Seite muss man ja immer im Zeitgeist sein. Und wenn man dann 70 ist, dann hat man ja den Zeitgeist nicht mehr im Blut und urteilt anders. Also das finde ich ganz spannend. Bei Piloten ist es dann noch jünger. Da wird es dann auf die zurückgehenden Reflexe bezogen. Und so hat halt jedes Fach, jede Profession aus ganz unterschiedlichen Gründen, ja.
Aber es gibt ja auch Berufe, wo Leute, wenn sie da 40 Jahre gearbeitet haben, wirklich nicht länger können und eher noch vor 65 gehen. Du hast ja auch viel mit BSR, also der Berliner Stadtreinigung, zu tun
gehabt. Wo man dann auch sagen würde, warum lässt man die so lange in einem Job und wechselt nicht früher, also macht nicht so eine präventive Erwerbspolitik. Da müssen wir unbedingt dran gehen. Weil natürlich, ich bin ja viel dann auch mit der Müllabfuhr mitgefahren, weil natürlich viele Fähigkeiten, gerade in Berlin, wo man diese großen Tonnen von hinten rausziehen müssen, das tut ja den Gelenken nicht gut. Also das ist ja richtig krankheitserzeugend. Und ob man das möchte, ich finde nein. Also ich finde, man kann so etwas machen für 20 Jahre vielleicht, für 25, aber man müsste ja auch dann mal an der Art der Erwerbstätigkeit ansetzen, ja, die einfacher machen, da mehr technische Erleichterungen einbauen. Also das ist ein weites Thema, das wollen wir jetzt nicht weiter
vertiefen. Nee, aber um es nur einmal, nur damit es klar ist, dass wir das auf dem Schirm haben. Aber jetzt nochmal Hand aufs Herz, du bist ja jetzt schon auch lange Zeit Chefin gewesen mit Personalverantwortung. Auf einmal ist das alles weg.
Ja, das, was stimmt, fehlt dir das stimmt so gar nicht. Nee, das ist, würde ich jetzt so gar nicht sagen, dass ich habe doch eine Personalverantwortung in Niedersachsen. Das sind immerhin 8 bis 9 Leute, die da in der Geschäftsstelle der wissenschaftlichen Kommission sind. Da führe ich zumindest im Moment noch, soll jetzt da einen neuen Geschäftsführer geben, dann kann man da vielleicht ein bisschen machen. Ansonsten ist es natürlich, wenn wir über Führung sprechen, nicht nur eine Frage der Führung von Menschen, sondern es ist natürlich auch die Frage der Führung von Themen. Und ja, immer wieder, dass sich selbst hinterfragen, hat man eigentlich noch diese Impulse zu geben in den unterschiedlichen Bereichen, in denen ich arbeite, dass man thematisch führen kann.
Also ich habe bei mir gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich nicht vermisst, das wusste ich vorher nicht. Ja, zum Beispiel habe ich bewusst 2 Jahre lang gesagt, ich mache jetzt keinerlei Talkshows, weil ich erstmal für mich selber ein paar Sachen klar haben wollte und nicht so als ehemalige Linken-Vorsitzende, so wie der alte Bundestrainer, der von der Seite aus kommentiert, das macht. Ja, also das war so meine Entscheidung. Dann, wenn du weniger Termine hast, finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn man keinen Fahrer hat, ja, dann hat man halt Zeit, mit dem Bus zu fahren.
Ich habe aber mehr Termine als vorher.
Ja, also insofern, aber ich wollte noch das verstehe ich genau. Ja, ja. Das ist eine andere Situation. Deswegen. Aber es gab so ein paar Sachen, die habe ich nicht vermisst. Und was ich aber gemerkt habe, 2 Dinge. Erstens, ich habe ja auch zu Hause dann ganz viel gemacht, aber so ein Team, wo alle so eingeschworen sind, das hat mir schon echt, also ich habe mich da mal mit denen abends zum Karaoke singen getroffen und so, damit wir wieder mal was zusammen machen. Ja. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, so die Idee, und dann liest man einfach so drauf los und nutzt die Zeit, das funktioniert bei mir nicht. Ich brauchte sowas immer auf ein Ziel hin. Also wann habe ich sonst gelesen, wenn ich eine große Rede vorbereiten musste oder irgendwas, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, ich hatte eigentlich aus Spaß angefangen, um mich für diese Schwimmlehrersachen vorzubereiten, so bei der im Internet dann mal einen Trainerschein zu machen. Dann habe ich noch einen weiteren Kurs und habe gemerkt, krass, jetzt fängst du an, hier so irgendwelche Prüfungssachen zu sammeln, einfach weil dieses auf eine Prüfungssituation hinzulernen. Ich habe so gemerkt, okay, ich bin jemand, können ja Leute unterschiedlich sein, muss man auch über sich lernen. Du musst auf irgendwas hin und sei es irgendeine Online-Prüfung, die eigentlich niemand interessiert, außer mir selber, aber mich hat's halt interessiert, das brauchte ich, das war dann für mich der Aha-Effekt, dass ich nochmal ein Studium angefangen habe.
Ja, was du jetzt ja auch abgeschlossen hast, das ist ja wirklich absolut cool. Das finde ich wirklich klasse. Nein, also mein Team vermisse ich extrem.
Du hattest ja auch tolle Leute, ich durfte ja noch ein paar kennenlernen.
Ich hatte tolle Leute, manche sind noch da, andere haben ihren Weg in die Wissenschaft, in ganz andere Disziplinen gefunden. Das beobachte ich gerne und ich bin mit vielen, insbesondere mit denen, die außerhalb des WZB arbeiten, noch im Kontakt, was das WZB selbst betrifft. War mir ganz klar, da braucht so eine Cooling-Out-Phase. Also ich lasse mich regelmäßig sehen, aber jetzt eher sehr zurückgenommen. Vielleicht an einem Tag von dem Freundeskreis des WZBs, den habe ich ja aufgebaut. Und das war immer also für mich ganz, ganz großartig, diese unterschiedlichen Dinge da zu planen und auch mit der Kultur zusammen. Also so die Überschneidung von Freundeskreisen, das fand ich klasse. Da musste ich mich ja auch ein bisschen rausziehen, weil man muss ja so einer Nachfolgerin auch Raum geben, so die eigene Kultur zu etablieren, das eigene, wie macht man das jetzt? Und das war eigentlich etwas, was ich mir kognitiv auferlegt habe, was aber aufgrund dessen, dass ja so viele Anfragen reinkamen und nach wie vor so viele Vorträge zu halten sind und so viel Neues auf einmal auf mich einstürmte, dann gar nicht so schlimm. Ich schüttere da manchmal meinen Kopf, dass man so denkt, ja, also man hat entweder die Chefin oder die Chefin und damit ein bisschen schlecht organisatorisch umgeht und frage mich, hätte ich die jetzt irgendwie besser vorbereiten sollen oder so etwas. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber es ist wirklich was ich empfinde, so den Weltschmerz, dass ich jetzt nicht mehr eine Organisation leite. Das kommt mir auf der Gegenseite ganz anders vor. Also die Gegenseite der Medien oder bei Vortragsanfragen. Dann kommt immer ja um Himmels Willen, wie bezeichnet man sie denn als ehemalige langjährige Presse? Ich habe das ja immerhin 17 Jahre gemacht.
Ich glaube, inzwischen kann man sagen, manchmal ist ja auch der Name einfach
leger genug. Und dann sage ich immer, ja, wieso bezeichnen Sie mich denn nicht mit dem, was ich bin? Dann schreiben Sie doch Mitglied des Ethikrats oder so irgendwas, ja, was gerade zu diesem Thema da passt. Aber auch das ist etwas Deutsches. Man klebt halt sehr ja an dem Status, der durch eine spezifische Erwerbstätigkeit gegeben ist. Und das ist denen recht. Ja, jetzt hat man sich so ein bisschen eingependelt als Professorin an der Humboldt-Universität. Das ist jetzt wieder so eine klare Statussache. Also was nicht so temporär, sondern das finde ich interessant. Das ist in anderen Ländern auch anders. Aber wir haben ja bei diesem Podcast immer so drei unterschiedliche Phasen. Ja, wir sagen, wie ist es dazu gekommen? Da kann man bei dir sagen, ja, das waren die wiederholten Wahlen. Ja, man hatte eigentlich jetzt wenig Handlungsspielraum in deiner Situation. Ich hatte eigentlich auch wenig Handlungsspielraum. Also ich konnte diesen Eintritt um 3 Jahre nach hinten versetzen. Insofern waren wir ja eigentlich bei mir aufgrund des Alters, bei dir aufgrund von nachgeholten Wahlen und einem entsprechenden Wahlergebnis. Das ist ja anders, aber das ist ja ein großes Thema in dem Podcast, was wir vorhaben, was wir jetzt mit den vielen Leuten führen werden. Wie war so die Anlaufzeit, ja, diese Vorbereitung, da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen. Wie war das dann in der Situation selbst? Das ist ja unser zweites ganz großes Thema. Also wenn es dann platschte, hast du gesagt, man muss dann anfangen, intrinsisch mal Bücher zu lesen, man muss das Kind irgendwie so neu orientieren, dass man jetzt auch da ist, ja. Also da habe ich jetzt auch von mir einige Sachen gesagt. Aber die dritte Phase ist natürlich, wie hat man so eine neue Selbstverständlichkeit erreicht? Ja, das ist ja auch das, was mich sehr an den wirklich interessanten Leuten, die jetzt da jetzt bald kommen werden, interessiert. Wie ist auf einmal so ein neues Gleichgewicht entstanden? Wie würdest du das bei dir denn bezeichnen? Du bist ja jetzt auch gar keine, bist ja immer noch auch Schwimmlehrerin, aber nicht.
Das mache ich
nur
in der Tat nur ehrenamtlich. Jeden Donnerstag, ja, bin ich im Lehrschwimmbecken und wenn wir jetzt auch kein Seepferdchen-Kurse begleiten. Aber in der Tat, ich bin seit 1. September Geschäftsführung und Abteilungsleitung beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und das Schöne ist, dass das, insofern ist das jetzt auch ein bisschen so ein Happy End oder ein ganz spannendes neues Kapitel, weil ich da halt meiner alten Leidenschaft der Sozialpolitik weiter frönen kann und trotzdem ist nochmal ein ganz anderer Zusammenhang.
War das für dich jetzt eine unerwartete? Hast du dich da beworben?
Genau, da habe ich mich.
Dich gefunden?
Nee, da habe ich mich beworben.
Ach, mit deinem neuen Lebenslauf, den du dann da gebastelt
ja,
hast.
Genau, ja, genau, hatte ich den dann gebastelt. Wo das alles so war. Aber vielleicht nochmal was für mich, für die Phase. Und das war ja trotzdem eine lange Zeit, viele, viele Monate total offen. Wird das was? Klappt das?
Wurdest du unruhig?
So. Ja, also es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ja jetzt mehrere Monate, wo ich ein Übergangsgeld habe und die will ich bestmöglich nutzen. Und dann habe ich gemerkt, dass so ein komischer Protestantismus bei mir losging, weil einerseits dachte ich muss ganz viele Dinge machen, für die ich vorher nie Zeit hatte. Also ich bin dann, so, das war, glaube ich, echt stressig für meine Freundin, dann müssen wir die Familie, weil was Reisen anbelangt, dann bin ich zur Fusion gefahren, ich habe das Museum und so und die, ja, also es war so, am Wochenende musste immer was sein. Also ich hatte einerseits, wollte ich so freizeitmäßig viel nutzen und zum anderen wollte ich sie aber auch irgendwie, um mich wirklich neu zu orientieren, ne, also nochmal ein Studium und so, wollte ich dann auch nutzen, habe nochmal Fühler ausgestreckt, mich mit einem Headhunter unterhalten, weil ich dachte, na, wenn du dich schon mal neu orientierst, kannst du mal ganz anders denken und so. Also das war jetzt nicht, wie man sich, also ich hatte zwar die erste Woche gesagt, okay, anderes Tempo und dann aber begann so ein Protestantismus im privaten Erleben wie das.
Und man sollte jetzt, glaube ich, schon mal sagen, wie alt du warst, als du den Senatoren den Posten verloren hast, also als das Ereignis
kam. Genau, 45, also mit Mitte 40. fand ich eigentlich ein ganz schönes Alter, um nochmal ein ganz neues Buch aufzuschlagen, weil ich dachte, das ist jetzt noch.
Das amortisiert sich noch.
Ja, und das ist so bis zu, weißt du, das ist jetzt nochmal so 20 Jahre, 25 Jahre, die nochmal Arbeit vor mir liegen. Also da kann ich nochmal mich ganz auf was ganz Neues einstellen, zum Beispiel. Und dann war mir aber wichtig, also in diesem ganzen Protestantismus, den ich da hatte, auch dem Erlebnis, sozusagen Neugierde, und sagen, okay, ich muss erstmal raus aus dem Feld. Also ich konnte dann nicht, ich weiß, das haben andere anders gehandhabt, dann noch genau gucken, was macht jetzt meine Nachfolgerin, ne? War ja auch von einer anderen Partei und so. Also habe mir es auch total verkniffen, dort irgendwas zu kommentieren, auch wenn so das eine oder andere Projekt
bei Herzblutz
dran war. Das hing dann noch so dran.
Kann man nicht machen. So. Das ist ein guter Tipp an alle.
Nein, das ist, und du bist in so einer blöden Sprecherposition, wenn du das machst. Dann waren ja Situationen, wie zum Beispiel, wenn du nochmal jetzt bei der, wenn du nochmal ein Studium machst oder wenn du irgendwie im Rettungsschwimmerschein machst, da bist du ja auf einmal nicht diejenige, die anleitet, sondern du bist sozusagen Lehrlingsposition. Und dann musste ich auch mal so gucken, wie geht es da, wie geht's mir damit, wenn ich sozusagen in der Hierarchie wieder ganz unten bin? Also ist ja bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sehr klare Hierarchie, ne?
Ich weiß, ich habe das alles in jugendlichem Alter gemacht, wurde dann gefragt, ja, wieso kannst du das jetzt mit 45 noch so einen DLRG-Rettungsschein machen? Nö,
das vom Alter überhaupt nicht. Das war nicht das Thema. Und ich habe auch bei mir selber gemerkt, ich habe kein Problem damit, wenn eine Autorität über mir ist, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich den Eindruck habe, die ist wirklich kompetent. Und ich hatte dann das Glück, bei der DLRG Mitte auf eine ganz tolle Frau zu treffen, Linda, der ich so viel gelernt habe. Das war dann so, da habe ich gedacht, okay, da bist du gerne nur Aushelferin oder Assistentin oder
so. Wie hättest du eine Karriere gemacht im Deutschen Lebensrettungs?
Du, das ist, das lebt fast nur vom Ehrenamt. Also das war sozusagen.
Ja, die Oberen sind es schon. Ich wollte das ja mal für eine bestimmte Phase meines Lebens. Aber das habe ich dann auch wieder aufgegeben, ja. Ja, und dann hast du dich aber spezifisch bei bestimmten Organisationen beworben.
Genau, also ich habe mich eigentlich dann so bei einigen, ich habe die Fingerfühler ausgestreckt und dann ist schon was Spannendes passiert, weil dass mir Leute gesagt haben, oh, ich bin eigentlich ein Fan von Ihnen. Ich bin wirklich ein Fan von Ihnen. Aber wir getrauen uns das nicht bei unserer Organisation, weil Sie so bekannt sind. Das war ein interessanter Moment.
Weil du bekannt bist oder weil du die falsche Partei so rot hattest?
Ja, die hatten jetzt gar nichts gegen die Partei an sich, aber es war natürlich, weil ich so exponiert war. Das war schon ein Moment,
ach, wo ich... Ach, das hatte ich auch ein bisschen. Zu mir sagte hier eine bedeutende Person am BZB, in einer für mich entscheidenden Situation, ja, sie sind ja viel zu berühmt. Damit konnte ich ganz schwer umgehen.
Na, und dann gibt's natürlich so eine Vermutung, okay, die war Abgeordnete, war Senatorin, die kann vielleicht gar nichts selber machen. Und ja, natürlich kriegt man, ne, du hast das ja auch beschrieben, du hast natürlich ein Team, was dir ganz viel hilft. Aber ich hatte immer drauf geachtet, ich kann schon auch den Kaffeetasse im Zweifelsfall selber ausspülen. Und klar, ich kann nicht gut layouten, aber so, also so dieses, dass man sich auch in einem Team irgendwie einpassen kann, dachte ich, das muss ich vielleicht auch beweisen erstmal. Und dann war es aber wirklich so beim Paritätischen, also ich habe habe ich mich dann so richtig mit allem, was dazugehört, dass man dann eine Präsentation macht und ein Motivationsschreiben und alles, das habe ich dann nur dort gemacht. Und es zog sich noch ein bisschen, da gab es dann auch nochmal eine Unsicherheit, all dieweil auf einmal Pläne, was die an Stellenplänen hatten, nochmal durch die veränderten Haushaltskürzungen, die damals noch unter der Ampel kamen, auf einmal in Frage standen. Und es war schon ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, es kann auch sein, es muss ganz anders werden und habe dann auch der Familie eröffnet, Leute, es kann auch sein, wir haben jetzt bisher ganz gut gelebt, jetzt fangen wir mal mit einem knallharten Sparkurs an, können wir auch ein schönes Leben haben.
Ja, ja.
Und das fand ich aber eher so, das finde ich, das muss man dann so sagen und dann guckt man halt darauf, welche Tätigkeiten Spaß machen können, die wenig Geld.
Warst du die Hauptverdienerin immer?
Nee, wir haben beide, aber es ist ja ein Unterschied, wenn ein Einkommen wegfällt, genau. Und das würde ich sagen, so, das fand ich eher so mit weniger Geld umzugehen. Das war ja so, das muss man halt nur in der Familie dann auch mal durchstellen, ja. Aber das war jetzt gar nicht das Beunruhigende, sondern es war eher so nur die Frage, ja, ich kann gut irgendwie 2-3 Jahre damit umgehen, dass ich erstmal wieder nur neu lerne. Aber ich weiß ja, ich kann auch eigentlich ein paar Sachen echt ganz gut. Und wäre es nicht eigentlich, ist es nicht irgendwie schade, dass ich die gerade nirgendwo so richtig anbringen kann? Und das denke ich, das ist halt auch, das ist das Krasse, auch wenn es irgendwie zur Rente geht oder wenn man zwangsweise auf einmal nicht mehr tätig sein kann. Man hat so viel auf dem Kasten Und dann sagen, okay, dann ist das jetzt nur noch so für mich privat da.
Ja, ja, aber so reden wir halt, so redest du auch. Aber ich meine, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen und dass die Mehrheit der Personen, wenn wir große Befragungen durchführen, wirklich sagen, also es reicht mir jetzt. Und natürlich auch während des Erwerbslebens eher die Erwerbstätigkeit als eine Pflicht ansehen, als etwas, was sie gerne tun. Insbesondere sind das Männer oder insbesondere sind das Frauen, die in Berufen arbeiten, in denen sie gar nicht ausgebildet wurden, weil sie nur in die wieder reinkamen nach so einer längeren Kindererziehungsphase. Da haben wir wirklich was zu tun, um so eine Jobzufriedenheit wieder hinzubekommen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass durch das Homeoffice diese Zufriedenheit mit der Tätigkeit, die man macht, höher geworden ist. Es fällt vielleicht nur leichter, unterschiedliche Stränge des Lebens zu kombinieren.
Wir reden ja immer zum Schluss über die Situation, wo man, und wir haben das ja wunderschön bildlich dargestellt, wo man dann ganz entspannt nach dem Sprung im Wasser liegt. Schaut mal auf die Landingpage, da gibt's ein großartiges Foto und ein Aufblastier spielt dabei auch eine Rolle. Und eine wunderbare Badekappe spielt auch eine wichtige Rolle auf diesem Foto. Würdest du sagen, dass du jetzt schon dein Leben so ist, wie du da entspannt aussiehst auf dem Bild?
Nein, ich konnte mich schon immer gut entspannen. Also ich weiß, wusste schon immer, wann es mir zu viel wird. Und ich liege auch tatsächlich mal den ganzen Tag im Bett und lese nur. Also es ist schon eine Mixtur zwischen meinem Außen, mit der Außenwahrnehmung, dass ich da quirlig alles Mögliche mache. Das stimmt auch. Aber auf der anderen Seite habe ich mich schon immer zurückgezogen. Das ist als unglaubliches Privileg einer Hochschullehrerin, dass man dann auch in den vorlesungsfreien Zeiten dann mal 2 Monate einfach mal wo ganz anders hingehen kann und Abstand legen kann und dass man ja doch viele der Termine, die man hat, einfach selbst entscheidet, ob man sie macht oder nicht. Und das tut halt einem gut. Und in dieser Hinsicht muss man, glaube ich, auch viel nochmal machen in der Umorganisation, in einem Umdenken von so Erwerbstätigkeitsverläufen. Ja, insofern bin ich noch nicht fertig mit meinen ganzen Vorhaben und vieles wird natürlich weniger und ich möchte auch mehr Zeit dann irgendwann mal haben zu reisen. Aber ich vertraue da schon auf mich, dass ich das dann merke, wenn es mir einfach zu viel wird. Und das ist gut. Es ist ein Privileg, dass man die Wahl hat.
Jetzt haben wir ja über unseren Sprung gesprochen. Und auch nochmal einiges voneinander erfahren, was wir gar nicht wussten vorher. Wir sind ja damit nicht alleine, dass ein Umbruch ansteht, dass sich was verändert, man Anlauf nehmen muss oder einfach vom Startblock aus losspringt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, interessante Gäste zu finden, mit denen wir auch über ihren Sprung ins kalte Wasser sprechen wollen. Und nächste Woche geht's dann hier weiter mit der nächsten Folge von Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping.
Der Sprung ins kalte Wasser wird unterstützt von den Freundinnen und Freunden des WZB. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev, produziert wurde die Folge von mir, Jan Wetzel. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns dort doch auch gern eine gute Bewertung.